Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
Die Leute fordern das zunehmend auch im Berufsleben ein. Die fragen dann nicht eher, warum ist hier noch eine neue digitale Lösung, sondern die fragen eher, warum habe ich das, was ich im Privatleben habe, nicht auch hier im Krankenhaus? Und gleichzeitig reden wir darüber, dass 30% der ärztlichen Arbeitszeit in Dokumentation einfließt. Also das passt ja irgendwie nicht zusammen.
In der vorherigen Folge ging es um KI im Gesundheitswesen am Beispiel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Wir haben darüber gesprochen, dass KI in der Medizin nicht erst mit ChatGPT begonnen hat, sondern schon lange in Forschung und Diagnostik eingesetzt wird. Außerdem ging es um konkrete Projekte am UKSH, von KI-Unterstützung in Radiologie und Pathologie über sichere Chatbots für Ärztinnen und Ärzte bis hin zu Anwendungen für Sepsiserkennung, Notaufnahme und Verwaltung. Ein zentrales Thema dabei war auch die Datenqualität, denn nur gut strukturierte und verfügbare Daten lassen sich sinnvoll für KI nutzen. In dieser Folge geht es nun stärker um die Frage, wie solche KI-Lösungen wirklich im Klinikalltag ankommen. Wir sprechen über Vertrauen und Akzeptanz, über Halluzinationen und Deskilling, über Datenschutz, Regulatorik und die Frage, wie aus Pilotprojekten messbarer Mehrwert entsteht. Außerdem werfen wir einen Blick darauf, welche Rolle KI künftig im Gesundheitswesen spielen kann, gerade angesichts von Fachkräftemangel, steigender Nachfrage und hohem Dokumentationsaufwand. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Was habt ihr sonst noch an Herausforderungen?
Ja, natürlich muss KI auch im Alltag ankommen und genutzt werden. Also viel dreht sich natürlich auch um das Vertrauen und die Akzeptanz der Nutzer. Es ist jetzt aus meiner Erfahrung so im Gesundheitswesen immer mehr, dass diese Lösungen auch gefordert werden. Also jeder kennt es mittlerweile aus dem Privatleben. Man nutzt Apps, man nutzt Chatbots und die Leute fordern das zunehmend auch im Berufsleben ein. Die fragen dann nicht eher, warum ist hier noch eine neue digitale Lösung, sondern die fragen eher, warum habe ich das, was ich im Privatleben habe, nicht auch hier im Krankenhaus? Das hat sich gedreht, ja. Insbesondere würde ich auch sagen, seit Corona, da hat wirklich so ein Umschwung angefangen. Also wir müssen die Leute weniger davon überzeugen, dass etwas kommt, sondern eher davon, warum es noch nicht da ist und warum es noch ein bisschen Arbeit dahinter braucht. Aber wenn man dann tatsächlich ins Tun kommt mit solchen KI-Lösungen, dann gibt es da auch so zwei Phänomene, die mir auch aufgefallen sind, die man berücksichtigen muss. Einerseits ist das Vertrauen in so eine Technologie auch dadurch aufgebaut, dass man weiß, da passieren jetzt keine Fehler. Ich kann auch der Aussage vertrauen oder ich kann sie zumindest schnell überprüfen. Und bei KI kennen wir ja das Phänomen der Halluzination. Und das hat natürlich insbesondere im medizinischen Umfeld eine massive Auswirkung. Das heißt, wir müssen dort auch dazu kommen, dass die Systeme so aufgebaut sind und dass Menschen auch den Systemen vertrauen, wenn sie eine gewisse Sicherheit haben. Und das andere große Phänomen ist das De-Skilling. Das bezeichnet das Phänomen, dass wir, wenn wir Dinge häufig über KI machen, die auch verlernen. Ja, also das kennt vielleicht jeder, der dann eine KI mal häufiger nutzt, um irgendwie eine E-Mail zu schreiben oder einen längeren Text. Wenn man das mal eine Zeit lang macht, dann verlernt man auch gewisse Dinge.
Ich würde gar nicht mal so weit gehen. Zumindest war das ja eine große Sorge in den 70er Jahren, 80er Jahren. Wenn man Taschenrechner einsetzt, die Leute verlernen ja zu rechnen im Kopf.
Gutes Beispiel.
Ist im Prinzip die gleiche Diskussion, nur ja, auf einem anderen Niveau, klar.
Genau. Oder Navigationssysteme. Also ich glaube, so mit meinem persönlichen Orientierungssinn hat sich deutlich verschlechtert, seitdem ich durchgängig Navigationssysteme einsetze. Trotzdem stellt sich gerade die Frage, wo KI dann in so einem medizinischen Kernbereich, wie beispielsweise Diagnostik oder auch Briefschreibung eindringt. Welche Fähigkeiten wollen wir erhalten und welche Fähigkeiten können wir guten Gewissens abgeben? Das heißt, auch das ganze Thema Kompetenz und so weiter spielt da eine tragende Rolle. Und für uns ist es einfach sehr wichtig am UKSH, dass wir dort die Mediziner in den ganzen Prozess auch frühzeitig mit einbeziehen. Wir haben dort jetzt auch im Zuge der KI-Welle so eine Gruppe etabliert der IT-Docs, so haben wir sie getauft. Das ist eine Community bei uns, da sind schon mittlerweile über 100 Ärzte und Ärztinnen dabei. Und die binden wir genau in solche Projekte mit ein. Also das waren zum Beispiel auch unsere Pilotnutzer dieses Chatbots, den ich vorhin beschrieben habe. Oder die haben zum Beispiel auch bei uns die durchgängige Spracherkennung mit pilotiert und uns Feedback gegeben. Und dadurch wussten wir, bevor wir das jetzt an alle verteilt haben, okay, wir haben da wirklich Leute, die sich damit beschäftigen und die da mitarbeiten und uns Hinweise geben können, wie können wir das nochmal näher am Nutzer machen. Und das hat auch tatsächlich dann auch geholfen. Die sind ja auch diejenigen, die dann bei ihren Kolleginnen und Kollegen dafür sorgen, dass solche Lösungen akzeptiert werden und dass da auch das Vertrauen drin wächst.
Ja, man hat ja erstmal die Peers, die gesagt haben, das funktioniert. Und
genau.
Dann ist das natürlich erstmal noch, ist es viel leichter.
Das stimmt.
Was noch? Gibt es da noch weitere Themen?
Also wir sind ja gerade auch in einer Phase, ja, wo diese KI-Projekte jetzt vielleicht so 2-3 Jahre, also gerade die generativen KI-Projekte 2-3 Jahre im klinischen Umfeld laufen. Und das ist nicht nur ein Phänomen im Gesundheitswesen, spricht ja da allgemein vom AI-Paradox. Wir investieren momentan eine ganz schöne Menge in KI an Mitteln, aber nur die wenigsten Projekte schaffen am Ende tatsächlich den Durchbruch und schaffen einen messbaren Mehrwert.
Ich kenne die Studie und ich kann aber sagen, bei uns ist das anders.
Ja, bei uns auch. Aber bei den anderen ist es so, habe ich gehört.
Ja.
Nee, tatsächlich muss man sagen, wir leiden ja auch im Gesundheitswesen so ein bisschen darunter, bezeichnet man ja auch so ein bisschen als die Pilotitis. Also immer mal hier ein Pilotprojekt, oh, da eine coole Technologie, das wollen wir mal ausprobieren. Aber sich jetzt wirklich mal Gedanken zu machen, was möchte man damit verbessern? Mhm. Patientenzufriedenheit, Effizienz, Arbeitszeitersparnis oder wie auch immer. Und wie können wir das am Ende auch nachweisen? Und wie können wir auch die Prozesse so verändern, dass diese Technologien wirklich am Ende was bringen? Das ist etwas, wo wir, glaube ich, noch alle lernen müssen. Und auch da gucken wir einfach drauf. Ich habe ja vorhin Hackathon und Adrenalin und solche Formate angesprochen. Also wir bauen da auch wirklich Prozesse drumherum, um sicherzustellen, dass wir auch, wenn wir solche Projekte einführen, da wirklich einen Mehrwert am Ende draus ziehen.
Also man sagt ja auch dieses am Anfang schon das Ende denken. Das heißt dieses, wie ist es im Betrieb? Was muss es da sein? Wie muss es sein, damit es zum Schluss läuft? Was würde es mir am Schluss bringen? Und dann einfach rückwärts zu sagen, okay, wie komme ich jetzt dahin?
Ja.
Und lohnt sich das überhaupt, mich auf den Weg zu begeben, wenn ich am Anfang nachdenke, dass, na gut, es wird mir vielleicht so 5 Minuten pro Tag einsparen bei 20 Personen, dann wird sich ein 20.000-Euro-Projekt vielleicht nicht lohnen. Und solche Sachen kann man ja am Anfang auch schon mal durchdenken.
Ja, ganz genau. Und selten ist am Ende die Technik die Hürde. Die Technik ist schon sehr ausgereift. Aber unsere Organisationen sind häufig noch nicht so weit, diese Technologien auch wirklich zu adaptieren. Mhm. Datenqualität habe ich angesprochen. Die Prozesse oder auch die Befähigung und die Skills der Mitarbeitenden, mit den Technologien umzugehen, das sind dann eigentlich die Faktoren, die dann am Ende den Unterschied ausmachen. Die Technik an sich, die reine Technik, ist es in den seltensten Fällen.
Wobei natürlich die Skalierbarkeit oder die Betriebssicherheit, Robustheit oder sowas, das können schon so ein Projekt mal zum Fall bringen, wenn man das nicht am Anfang daran denkt, dass man das in halt nicht nur 20 Leute es gleichzeitig benutzen, wenn man schon eine große Testgruppe hat, vielleicht 20, sondern vielleicht 200 oder 2000 Leute es gleichzeitig benutzen.
Das stimmt, ja. Also das muss man auch frühzeitig planen.
Kommen wir zum Elefanten im Raum, Datenschutz und KI-Verordnung. Wie geht ihr damit um?
Ja, du hast es angesprochen, es ist der Elefant im Raum. Wir haben echt wirklich im Gesundheitswesen zahlreiche Regulierungen, Datenschutz, die KI-Verordnung derzeit, aber auch beispielsweise Medizinprodukteverordnung. Und diese Regeln sind auch nicht unbedingt immer passgenau. Also es gibt da auch durchaus Widersprüche und Unklarheiten. Wir haben auch da auch nochmal die Schwierigkeit, dass das auch landesdatenschutztechnisch teilweise unterschiedlich geregelt ist. Insgesamt würde ich sagen, diese Regulierungen haben natürlich alle ihren richtigen Zweck. Und natürlich, wir sind eine wirklich auch kritische Infrastruktur als Universitätsklinik hier in Schleswig-Holstein. Für uns ist es natürlich auch sehr wichtig, dass wir dort sicher agieren. Und natürlich sind Patienten und Sozialdaten höchst schützenswert. Also da gibt es keine Diskussion, das ist klar. Was wir nur tun, ist, wir denken dort lösungsorientiert und wir verstecken uns nicht hinter der Regulatorik. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was es noch häufig gibt, dass es dann auch als Ausrede genutzt wird, ja, Datenschutz geht doch gar nicht. Nein, es gibt sehr viele gute Konzepte auch, wie man mit dem Thema Datenschutz und Regulatorik umgehen kann. Ein Beispiel, das Thema Cloud, ja, Cloud-Technologie ist ja immer auch so ein im Gesundheitswesen ein bisschen kritisch beäugt worden, weil Daten dort natürlich dann irgendwie nicht im eigenen Keller verarbeitet werden, sondern eher, ich sag mal erstmal irgendwo anders. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel mit einer souveränen Cloud-Lösung sicherzustellen, dass die Daten verschlüsselt sind, dass die Daten nur in deutschen Rechenzentren verarbeitet werden und dass wir dort auch gewisse Ausfallkonzepte haben. Das heißt, man kann auch immer überlegen, okay, welche Lösungen gibt es denn, um die Regulatorik zu erfüllen und dort diese möglicherweise nochmal als Qualitätsmerkmal zu nutzen.
Gerade in der Forschung braucht man ja eben halt auch mehr Daten als nur die von den eigenen Patienten. Und die müssen gut vorgereinigt sein, also anonymisiert sein. Aber trotzdem ist es halt wichtig, damit es überhaupt Fortschritte gibt und die nicht nur in China oder USA passieren, dass solche Daten zur Verfügung gestellt werden und ausgetauscht werden dürfen.
Ja. Und da finde ich auch sehr wichtig zu schauen, das Thema Risikobewertung an der Stelle ist ja auch nochmal wichtig. Also wie du sagst, in den medizinischen Daten, die wir haben, liegt ja auch eine Riesenchance. Also wir können da ja auch Fortschritte erzielen, die am Ende auch wieder Patienten zugutekommen. Und da muss man einfach schauen, ja, Sicherheit ist wichtig, aber man muss auch gucken, nicht jedes kleine, minimalste, theoretische, hypothetische Restrisiko über den Nutzen auch, den wir mit solchen Lösungen schaffen können, drüber zu stellen.
Also ich erinnere mich einfach, wir hatten eine Podcast-Folge schon mit Professor Sina vom UKSA in Lübeck, wo es dann auch um personalisierte Medizin geht, wo es zum Beispiel ein Projekt gibt aus Messwerten, die von Wearables, von so einer Apple Watch oder sowas generiert werden, auf den Glukosewert zu schließen, um dieses invasive Messverfahren, wo ich mir eine Nadel irgendwie reinstechen muss, halt möglichst zu vermeiden und damit eben halt auch eine Skalierbarkeit zu erreichen, dass man sagt, viele Leute haben Wearables, haben so ein Messgerät am Armgelenk und können dann vielleicht in großen Mengen können Screenings stattfinden, was sonst gar nicht machbar wäre.
Ja. Anderes, also personalisierte Medizin ist ein super Stichwort. Also da wird eine Menge Musik drin sein in der Zukunft. Da gehören zum Beispiel auch Genomdaten zukünftig mit dazu. Also wir werden viel mehr dazu kommen, dass wir sagen können, wir können Therapien stärker an den Patienten ausrichten individuell und dadurch die Behandlungserfolge erhöhen, weil wir dann eben diese guten Daten haben, einmal aus der Vergangenheit daraus trainiert, Rückschlüsse gezogen haben, aber auch, weil wir die einzelnen Daten des Patienten dort zu Rate ziehen können. Das wird auf jeden Fall eine ganz wichtige Entwicklung in der Medizin sein.
Dazu müssen aber auch solche Forschungen möglich sein und dazu müssen Regelungen geschaffen werden, beziehungsweise sie so interpretiert und ausgelegt werden und so umgesetzt werden, dass es machbar ist.
Ganz genau. Da gibt es auch mittlerweile ganz gute Entwicklungen. Wir haben ja auch zum Beispiel schon am UKSH seit längerem den Board Consent im Einsatz. Das heißt, das ist eine Einverständniserklärung, die Patienten unterschreiben können, wenn sie ihre Daten für die Forschung zur Verfügung stellen wollen. Und auf dieser Basis haben wir dann eben eine super rechtliche Grundlage, um damit auch Fortschritte zu erreichen.
Wie siehst du die Entwicklung von KI im Gesundheitswesen generell und wie stellst du sicher oder wie stellt ihr sicher, dass UKSH auch in Zukunft eine führende Rolle spielt?
Also ich glaube, das Gesundheitswesen steht jetzt vor großen Herausforderungen in den nächsten Jahren. Wir haben zum einen eine deutlich höhere Nachfrage nach dem Gesundheitswesen. Das liegt zum einen daran, dass die Babyboomer-Generation jetzt in den Ruhestand geht. Das heißt, wir haben dort auf der einen Seite einen hohen Fachkräftemangel. Es wird, ja, bis 2030 werden rund 10 Millionen Fachkräfte weltweit im Gesundheitswesen fehlen. Das heißt, wir haben auch weniger Leute, die in die Sozialsysteme einzahlen und so weiter. Und gleichzeitig eine alternde Bevölkerung, die das Gesundheitswesen mehr in Anspruch nimmt. Wir haben auch über personalisierte Medizin gesprochen. Also das heißt auch mit tendenziell auch teureren Behandlungsmethoden. Und gleichzeitig reden wir darüber, dass 30% der ärztlichen Arbeitszeit in Dokumentation einfließt. Also das passt ja irgendwie nicht zusammen. Und deswegen glaube ich, wird KI dort ein ganz wesentlicher Hebel sein im Gesundheitswesen, um die Effizienz zu steigern und eben dieses ja, Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage in dem System wieder auf ein besseres Level zu kriegen, sodass wir sagen können, wir können unser, was ich immer finde, immer noch gutes Niveau im Gesundheitswesen aufrechterhalten zukünftig, indem wir effizienter werden. Und das ist so einmal der Fokus auf das Thema Prozesse und Bürokratie, sage ich mal. Der andere wichtige Punkt in der Medizin kann auch sein, dass der Fokus wieder weniger auf die Systeme und auf die Abläufe und auf die Administration gelegt wird, weil diese Dinge zukünftig eben autonomer auch durch KI übernommen werden können, sondern dass der Fokus auch wieder vom Personal oft mehr auf den Patienten gehen kann und auf die eigentliche Medizin. Ja, das ist, glaube ich, so eine Vision, die ganz spannend sein kann. Und da muss ich dir jetzt einfach auch ganz ehrlich sagen, ich kann da schlecht in die Zukunft blicken. Die technologische Entwicklung ist momentan so rasant, das ist einfach echt irre, ne? Was im KI-Umfeld passiert. Da kommen ja gefühlt irgendwie alle paar Wochen irgendwie wieder eine neue technische Revolution. Und da können wir einfach nicht sagen, so 2030 werden es jetzt die Projekte, die Tools, die Technologien sein, auf die wir setzen. Was wir aber schaffen müssen im UKSH, ist das richtige Fundament und die Rahmenbedingungen zu legen, sodass wir dort auch ja mit allem, was kommt, auch schnell sind, die Dinge zu adaptieren und bei uns zu nutzen. Also die Datenqualität ordentlich in den Griff zu kriegen und weiterzuentwickeln. Richtige Plattformen zu etablieren, wo solche KI-Agenten beispielsweise auch entwickelt und genutzt werden können. Unser Personal zu befähigen und zu schulen, KI auch richtig zu nutzen. Regulatorik, den rechtlichen Rahmen schaffen, damit wir dort nicht mit jedem Projekt irgendwie solche Dinge nochmal neu klären müssen, sondern dass wir einfach gute Rahmenbedingungen haben und uns auch organisatorisch so weiterzuentwickeln, auch in der IT, dass wir genau eben auch diese Schnelligkeit schaffen und organisatorisch gut aufgestellt sind.
Und ihr sucht ja auch ständig neue Partner oder weitere Partner für das Innovationsmanagement?
Ja, ganz genau. Also ich hatte ja schon mal gesagt, unser Leitbild ist Spitzen-IT für Spitzenmedizin. Und wir versuchen da natürlich auch immer die Entwicklung mitzugestalten und frühzeitig mit dabei zu sein. Wir haben dort verschiedene Formate am UKSH. Ich habe das Adrenalin angesprochen, unseren Wettbewerb, Ideenwettbewerb. Wir haben dieses Jahr wieder im Juli in Berlin ein Healthcare-Hackathon, den wir als UKSH ausrichten. Und in diesem ganzen Umfeld, was wir dort schaffen, versuchen wir auch immer, neue Lösungen mit zu unterstützen und groß zu machen. Gab auch immer schon mal die ein oder anderen Startups, die mit uns kooperiert haben, die dann auch am UKSH mal wirklich den Fuß durch die Tür gekriegt haben in die echte klinische Welt. Und wir da auch von beiden Seiten immer sehr viel gelernt haben. Und falls es da auch Startups, Unternehmen gibt, die in diesem ganzen Umfeld auch mit uns kooperieren wollen, da sind wir da auch immer offen für. Wir haben da zuletzt auch so eine Datenplattform aufgebaut. Die haben wir jetzt zuletzt auch auf der DEMEA vorgestellt. Das ist die größte Digital Health Messe in Europa. Da hatten wir jetzt letzte Woche einen aktuellen Stand. Das ist auch eine Plattform, wo wir auch für solche Unternehmen dann auch anonymisierte Daten bereitstellen, um am Ende auch mit uns Produkte gemeinsam zu entwickeln und auch mit uns am Ende eine Partnerschaft einzutreten.
Kontaktdaten kommen natürlich dann in die Shownotes.
Gerne.
Super. Dann vielen Dank, Markus, dass du heute da warst. Es war für mich wieder super spannend und interessant, was wir hier doch in Schleswig-Holstein alles schaffen und wie ihr auch mit diesen Herausforderungen, KI-Verordnung, Datenschutz umgeht. Vielen herzlichen Dank.
Danke, Thomas. Hat mir Spaß gemacht.
Zum Abschluss lässt sich sagen, KI im Gesundheitswesen ist längst kein Zukunftsthema mehr. Am Beispiel des UKSH haben wir gesehen, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten bereits heute sind. Von spezialisierten Anwendungen in Diagnostik und Forschung, über sichere Chatbots für medizinisches Personal, bis hin zu Assistenzsystemen in Notaufnahme, Verwaltung und Dokumentation. In dieser Folge ging es vor allem darum, was passieren muss, damit solche Lösungen nicht nur als Pilotprojekt starten, sondern im Alltag wirklich Nutzen stiften. Vertrauen, Akzeptanz, Datenqualität, Datenschutz, klare Ziele und messbarer Mehrwert sind dabei entscheidend. Gleichzeitig wurde deutlich, die Technik allein ist selten die größte Hürde. Mindestens genauso wichtig sind passende Prozesse, gute Rahmenbedingungen und die frühe Einbindung der Menschen, die später mit den Lösungen arbeiten. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation prüfen möchten, wo KI sinnvoll eingesetzt werden kann, unterstützt Asono Sie gern mit Erfahrung aus KI- und Chatbot-Projekten. Besonders hilfreich sind dafür unsere KI-Beratung und KI-Workshops. Gemeinsam identifizieren wir geeignete Anwendungsfälle, bewerten Nutzen, Aufwand und Risiken und entwickeln einen realistischen Weg von der Idee zur Umsetzung. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Chatbots und KI.